Lesen wir nun aus dem Matthäus, Kapitel 17, Matthäus Evangelium, Vers 4 und 5. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du? So wollen wir hier drei Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Eigentlich sollten wir nur darüber reden. Aber weil die Zeit zu kurz ist, rühre ich nur an einige Punkte und dann lass uns so sein wie die Kühe, die ihr Gras fressen und dann legen sie sich hin und wieder keuen. Das ist gut. Eine Kuh hat zwei Magen. In den ersten, dann wird sie wieder hochgebracht, dann wieder keuert sie. Geistlich müssen wir das tun. Maria war so, wenn Gott zu ihr sprach. Nachdem hat sie immer wieder sich mit dem Wort beschäftigt. Und es ist gut, wenn wir das aufmachen, dass wir den vollen Segen des Wortes bekommen. Da er noch also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Nun werde ich nur wie ein Huhn sein, das oben so etwas kratzt. Das sind aber Reichtümer, wenn man tiefer geht. Nur an ein paar Sachen rühren, um den Stein ins Rollen zu bringen. Und dann macht ein jeder damit weiter. Rede nicht so viel mit der Frau, mit dem Mann, mit den Kindern. Beschäftige dich mehr mit dem Wort Gottes. Besonders in solchen Zeiten wie diese. Nun der erste Punkt. Wir sind ja auf den hohen Berg, wo Jesus verklärt wurde. Da wurde den drei Jüngern ein flüchtiger, kurzer Anblick geschenkt der Herrlichkeit, Ehre und Glanz, den der himmlische Vater Jesus gab. Da sahen sie den König der Könige in seine Gottheit. Jesus war ja wahrer Mensch, gleichzeitig wahrer Gott. Da sahen sie in einem kurzen Augenblick als der Göttliche, die zweite Person in der Dreieinigkeit. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, durchleuchtete das Zeug, seine Kleidung. Wir sagten ja, die Kleidung konnte die Herrlichkeit des Mose bedecken, aber Jesu Herrlichkeit nicht, das durchstrahlt alles. Das ist wie sein Licht. Das Licht leuchtet, bringt alles ans Licht. Nicht nur wie das Licht der Sonne, wo man den Baum, die Äste sieht, sondern durchleuchtet auch den Boden, die Felsen, dass alles kristallklar ist. Da sieht man nicht nur den Baum, sondern auch die Wurzel des Baumes. Das bringt alles ans Licht. Das ist Jesu Licht. Und als Jesus so verklärt da stand, antwortete Petrus. Das sprach Petrus. In der griechischen Sprache haben wir das Wort apokrinomai. Das bedeutet, Antwort geben auf das, was vorher gegangen ist oder verlaufen ist. Nicht nur Antworten auf im engeren Sinn, sondern eine Bezugnahme auf die vorhergehenden Umstände. Heißt, was geschehen. Und nun reagiert und antwortet, reagiert mit der Antwort auf dieses Geschehene. Also, wenn was geschieht, wenn was gesagt wird, dann antworten wir darauf. Ich sprach mal mit einem lieben Mann. Ich werde nicht sagen, aus was für ein europäisches Land der kam. Da sagte er nur, ja, die Erweckung kommt. Zweifle ich nicht daran. Aber ich habe ein Problem. Wo werden die Autos parken? Wo wird der Parkplatz sein, wenn Erweckung ausbricht in Europa? In den Städten? Das war nun für ihn das Große. Und der liebe Bruder hat sich jahrelang damit abgeschlagen. Wo wird der Parkplatz sein für die tausende Menschen, wenn sie kommen? Wenn Gott Erweckung wirkt? Ich sagte, Bruder, so weit habe ich noch nicht gedacht. Leider komme ich aus Afrika, da denkt man nicht so weit. Da ist man nicht so klug. Ich denke nur, freue mich darüber, wenn Erweckung geschieht, kommen Menschen zu bekehren, bereinigen ihr Leben, machen ihr Leben mit Gott, bringen ihr Leben mit Gott ins Reine. Und hab nie an Parkplatz gedacht. So kann's geschehen. Wir können vielleicht darüber lachen. Aber dem Petrus ist es genauso gegangen. Als er plötzlich die Herrlichkeit Gottes sah, im Leben Jesu und Mose und Elia, da wollte er gleich Hütten bauen. Aber darüber können wir etwas später reden. Petrus sagt etwas Wunderbares. Es ist gut, dass wir hier sind, sagt es in der Elberfelde-Übersetzung. In der Luther-Übersetzung, hier ist gut sein. Besser gesagt, wie die Elberfelde, es ist gut, dass wir hier sind. Ein wunderbares Wort. Als ich letzte Nacht die Bibel las und las, dass Petrus sagte, antwortete, es ist gut, dass wir hier sind. Er sagt, oh, das ist eine ganze Predigt. Es ist gut, dass wir hier sind. Nun befinden wir uns gerade hier in Bilten. Ist es gut für dich oder für sie, dass sie hier sind? Oder wollten sie schon nach Hause laufen? Einigen gefällt das nicht. Aber Petrus sagt, es ist gut, dass wir hier sind. Er war sich der Gegenwart Gottes bewusst. Er wusste eines, dass die Gegenwart Gottes alles überschattete und sagt, es ist gut, dass wir hier sind. Welch ein Leben, wenn ein jeder das zu allen Tagen sagen kann, es ist gut, dass wir hier sind. Es sind nur wenige Menschen, die das sagen können. Einige sind immer unzufrieden. Immer unzufrieden. Ein Klagelied nach dem anderen. Immer klagen. Sie Sie sind so verdreht, dass sie nicht anders können, als nur klagen. Müssen immer murren, wie schwer es ist, wie schlecht der Ort ist. Es können nur wenige sagen, es ist gut, dass wir hier sind. Es ist gut, sie waren oben auf dem Berg, Zipfel des Berges. Da sollen wir geistlich sein. Da stehen wir über alles. Durch die Gnade Gottes. Da können Anläufe des Satans kommen. Anfechtungen. Und man sagt, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Aber die Kinder Israel auf den Weg nach Kanaan sagten, es ist nicht gut, dass wir hier sind. Sie haben sich gegen Mose gewandt. Warum hast du uns herausgeführt? Sie hatten vergessen, dass sie selbst zu Gott geschrien hatten. Nun beschuldigen sie den Mose. Sie haben vergessen, dass sie selbst das Lamm geschlachtet haben, gegessen haben, selbst sich bereit gemacht haben, dass sie jubiliert haben, gesungen haben, ein Loblied nach dem anderen, als sie durchs Rote Meer war und der Feind verschlungen war im Roten Meer. Jetzt sagen sie, Mose hatte Schuld. Seinetwegen sind wir hier. Dann murrten sie. Dann war Manna nicht gut genug. Sind es gewohnt geworden. Zuerst taunten sie, redeten sie darüber. Aber jetzt war es ihnen wie verschimmeltes Brot. Und lachten. Und Gott musste in seinem Zorn die feurigen Schlangen bringen. Gott, wie oft musste er richten? Wie oft ist sein Zorn erbrannt? Alles, was diese Menschen konnten, war murren und klagen, wie schwer sie es hatten. Alles war zu viel. Sie konnten nicht sagen, es ist gut, dass wir hier sind. Es gibt Freude, es gibt Leid im Leben, es gibt Leben, es gibt Tod. Können wir aber trotzdem sagen, Herr, es ist gut, dass wir hier sind, in dieser Lage, in dieser Position, in diesen Umständen. Und wenn ich leiden muss, Herr, es ist gut, weil es bringt mich näher zu dir. Ich sehe es in einem ganz anderen Licht. Es ist Herrlichkeit. Ich möchte dieses nicht verlieren, in der Gegenwart Gottes zu leben. Es ist gut, sagte Petrus. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Und sprach für den Johannes und Jakobus. Das konnte er tun, für sie sprechen. Die waren gleichgesinnt und sagten, es ist gut. Und dann fuhr er fort. Wie ein kluger Mann sagte er, Herr, wenn du willst, das ist gut, wenn wir das nie vergessen. In unseren Gebeten, in unserem Schrei zu Gott, in unserer Not, immer, Herr, wenn du willst. Ein amerikanischer Prediger sagt, wenn du betest, sage nie, Herr, wenn du willst. Das tötet allen Glauben. Nun, tötet vielleicht seinen Glauben, ich bin nicht richtig. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir immer hinzufügen, Herr, wenn du willst, oder schon voraussagen, vor unser Gebet. Der Herr Jesus hat gebeten und schnell am Ende hinzugefügt, nicht mein, dein Wille geschehe. Und es war schwer, es war ein gewaltiger Kampf. Es war das Äußerste, das weit und tiefgehendste, was es geben kann. Er hat geschwitzt. Wissen wir, der sein Schweißtropfen war. Dann sagt aber, Herr, nicht wie ich will, wie du willst. In diesen Fußstapfen sollen wir immer folgen. Komme, was will. Herr, nicht mein, dein Wille geschehe. Er sagt, Herr, wenn du willst, dann will ich dir 3 Hütten hier bauen. Nun, er sagt nicht, vor dem sagt, es ist gut für uns, hier zu sein. Nun, wenn es zum Bauen kommt, sagt der Herr, ich werde die 3 Hütten bauen. Er sagt nicht wir, weil Jakobus kann später sagen, Petrus, deinetwegen müssen wir jetzt bauen. Nun muss ich alles liegen lassen und das kostet mir so viel. Wenn es zum Bauen kommt, schließe keine anderen Menschen ein. Rechne damit, ob du es tun kannst. Und wenn du es tun kannst, mit Gottes Hilfe, gut. Rechne nicht mit anderen, weil die können gegen dich gehen. Und dann sagen sie, deinetwegen sitzen wir in dieser Suppe. Deinetwegen müssen wir jetzt bauen. So weise war der Petrus. Gut für uns, dass wir hier sind. Aber als zum Bauen kam, da sagte er, ich werde sie bauen. Der Petrus war kampfbereit. Petrus war dabei bereit, alles dran zu setzen. Sagt, Herr, wenn du willst, ich werde dir 3 Hütten machen. 3 Hütten. Aber wenn er auch klug gehandelt hat, hat er mit diesen Hütten bauen und Hütten machen uns seine Unerkenntnis, seine Ignoranz, seine Dummheit offenbart. Er sieht nun Jesus als Gott, der Ewige, der Allmächtige, der Hocherhabene. Er sieht Jesus in seiner Gottheit, der Himmel und Erde geschaffen hat und will ihn jetzt eine Hütte bauen. Zum Lachen. Petrus, hast du geträumt? Hast du nicht daran gedacht, was die Bibel sagt? Er ist so groß, dass der Himmel sein Stuhl ist. Und die Erde, der Schemel seine Füße. Für den willst du eine Hütte bauen? Petrus, ist dein Wissen so begrenzt? Diesen großen Gott? Ist dir nicht offenbart worden, was den Stephanus offenbart ist, als er mit den Schriftgelehrten und hohen Priestern und Pharisäern sprach, wollt ihr Gott ein Haus bauen? Könnt ihr gar nicht. Gott wohnt nicht in einem Haus mit Händen gebaut. Wie groß soll das Haus sein? Salomo hat ein Haus gebaut für Gott. Er dachte aber, Herr, du bist so groß, dass du hier nicht drin wohnen kannst. Du bist viel zu groß. Nun will Petrus eine Hütte bauen für diesen großen Gott. Man könnte noch verstehen, wenn er sagt, für Elia und für Mose. Aber die kommen ja aus dem Himmel, vom Himmel herab. Die brauchen keine Hütte. Aber wie viel weniger der lebendige Gott. Nun, Petrus war ein Mensch. Heißt sogar Elia war ein Mensch, wie wir waren. Betete aber, dass es nicht regnen sollte, 3,5 Jahre und regnete nicht. Betete wieder und da regnete es. War aber ein Mensch, wie wir waren. Und wir sind genauso menschlich wie Petrus. Und den Fehler, den er macht, den können wir auch machen im Reiche Gottes. Gott kann uns vor uns stehen in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Erweckungskraft. Und dann begrenzen wir diesen allmächtigen, großen Gott mit unserem kleinen Verstand und mit unserer nichtigen Vernunft. Ja, wenn das so ist, dann müssen wir jetzt 3 Hütten bauen. Vielleicht würden wir noch stundenlang uns versammeln. Wie soll die Hütte aussehen? Soll sie rund sein? Soll sie viereckig sein? Muss da noch eine Toilette sein? Ein Badezimmer dazu? Und wir halten uns damit auf. Als er sich noch damit aufhielt, plötzlich war alles verschwunden, sahen sie nur Jesus allein. Das ist die Wichtigkeit, dass im All in diesem wir keine Hütten sehen, sondern Jesus allein. In der Größe, in der Herrlichkeit, die Ehre, die Gott seinen Sohn gab, dass wir eine sehen. Nicht wird da genug Parkplatz sein in Europa, sondern dass wir Jesus sehen und Jesus allein. Mein, wenn Gott jetzt so wirkt, was müssen wir denn hier in der Schweiz jetzt bauen und machen? Und dann bauen wir unsere Luftschlösser. Weißt du, was ein Schloss ist? Nun gibt es Luftschlösser. Wir träumen, beschäftigen uns mit Fabeln, vergeuden unsere ganze Zeit, anstatt dass wir zu den Füßen Jesu liegen, ihn anbeten, ihn ehren und sagen, Herr, mir von dir in meinem Leben. Gestalte mich um in dein Bild. Beschäftigen wir uns mit nichtigen Sachen. Wie der Petrus beschäftigte sich mit 3 Hütten, was der Elia wohl gedacht hat, was wohl Mose gedacht hat. Vielleicht haben sie gesagt, ah, Herr, vergib ihnen, er weiß nicht, was er redet. Sie sind vom Himmel gekommen, sich zu bereden mit Jesus über seinen Tod. Und hier beschäftigt sich Petrus mit den Hütten. Aber wir alle ohne Ausnahme sind dem Petrus gleich. Wir sind dem Petrus gleich. Mit unserem Vorausdenken. Mit unseren Vorstellungen. Auf Englisch with our preconceived ideas. Wir haben unsere Ideen, Gedanken, die wir vorausdenken. So muss es sein. Was wird jetzt gemacht? Und immer in meiner Vergangenheit, wenn ich das gemacht habe, nachdem es dir, ich beschämt da. Und schäme mich, wie der Petrus sich geschämt hat. Und sagt, oh, welch ein Unsinn habe ich geredet. Womit habe ich mich beschäftigt? Es gibt natürlich Bücher in dieser Welt und Prediger, Sie sagen, du musst vorausdenken und dir was etwas einbilden lassen. Wenn du einen Versammlungsraum, eine Kirche bauen willst, musst du dir vorstellen, wie die aussehen soll, wie die Menschen da sind, wo sie sitzen, wie es aussehen wird. Und dann wird Gott es genauso machen. Aber ich verheimliche es euch nicht. Mein Gott ist ein anderer Gott. Wird gesagt, wenn zum Beispiel heiraten willst, stelle die Figur vor von diesem Mädchen. Wie viel Zentimeter der Kopf ist, breite Länge, was für ein Hals, hier oben, hier und da, weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch sagt, wie die Figur sein soll. Und präge das Bild ein, Tag nach dem anderen. Ein Tag nach dem anderen. Mir klingt das nicht sehr christlich, sondern etwas hinduistisch. Die meditieren so. Die meditieren so. Den Gott, den ich kenne, ist genau das Gegenübergesetzte. Der ist nicht so. Mein Gott, der ist nicht so. Sein Wille geschieht. Und ich muss mich beugen und den Willen annehmen. So wie er es will. Er handelt nicht nach meinen Vorstellungen. Er sagt nicht, Ella, was hast du gedacht? Immer wieder, wenn Menschen nach Sisabanto kommen, dann sagen sie, oh, du musst ein Mann des Glaubens sein. Du musst ein Mann sein mit einer Sicht, mit einer Vision. Dann lache ich sie aus und benehme mich so, dass sie sich schämen müssen. Dann sagen sie, aber was bedeutet das? Ich sage, hör mal, ich bin nichts mehr als ein kleiner Hund, der seinen Meister folgt. Das ist, was ich bin. Ein kleiner als ein Dachshund. Und ich folge den Herrn nur, wo er mich hinführt. Gott sei Dank, dass er nicht nach meinen Gebeten, nach meinen Bitten und Flehen gehandelt hat. Gott sei Dank, dass er nicht nach meinem Glauben gehandelt hat. Weil dann hätte ich ihn nur begrenzt. Als Gott mir sagte bei der Erweckung, Erlo, ich habe begonnen zu wirken und ich werde in aller Welt wirken, habe ich gesagt, hey, wunderbar. Und wisst ihr, was meine aller Welt war? Der Kreis bei Mapumulu, wo die Erweckung begann im Kuhstall. Da habe ich gedacht, dies ist alle Welt. Aber dann wirkte Gott weiter im ganzen Zululand. Da sagt, oh Herr, die ganze Welt, du meintest Zululand. Und dann Natal. Oh, du hast KwaZulu-Natal gemeint. Und dann ging es nach Afrika. Südafrika, von Kapstadt bis zum Norden. Oh Herr, ich habe gedacht, es würde nur KwaZulu-Natal, nun ist es ganz Südafrika. Seht ihr, Gott sei Dank, dass ich nicht gesagt habe, hey, schenke mir nach meinem Glauben. Schenke mir das, worum ich gebeten habe. Den Gott, den ich diene, der wirkt weit darüber hinaus, über mein Bitten und Verstehen. Gott wirkt weit über mein Bitten und Verstehen. Er wirkt auch nicht nur nach meinem Glauben. Er wirkt nach seinen himmlischen Reichtümern, wovon ich nie geträumt habe, woran ich nie gedacht habe. Das schenke, welch eine Fülle, welch eine Reichtüme. Aber ich war genau so dumm wie der Petrus in meinen Gedanken und Vorstellungen und wollte den verklärten Herrn mit einer Hütte begrenzen und einschließen, festnehmen. Gott wirkt weit hinaus über das, was du denken kannst und wovon du träumen kannst. Lass deine eigenen Vorstellungen endlich da wegfahren. Sende sie zum Mond. Wenn die Russen noch Leica in die Luft schenken würde, dann würde ich sagen, setze deine Vorstellungen mit. Sende sie zum Mond. Lass gehen, was du denkst. Du begrenzt Gott nur. Höre damit auf. Lass die Hütten fahren. Und sag, Herr, dein Wille geschehe. Führe mich nach deinem Wohlgefallen. Und wenn Gott wirken kann wie er will und du ihn nicht begrenzt, durch deine Vorstellungen wirst du dich eines Tages schämen und du wirst nicht mal vor Menschen stehen wollen, ihnen sagen, was du gedacht hast. Seine Wege sind viel herrlicher, sind viel größer. Er geht so weit und sagt, guck, deine Wege sind nicht meine Wege. Wirf ihn weg in den Korb. Beschäftige dich nicht mit den alten und nichtigen Sachen, du wirst alt dabei. Und es fällt alles an deine Nase vorbei. Und du bleibst da nackt stehen. Lass Gott wirken, wie er will. Und wenn er wirkt, wie ein kleiner Hund, folg ihm nach und wirke, wo er wirkt. Und wenn du ihn in dein Schema hineinpressen willst, wird es dir nicht gelingen und du wirst sterben als ein enttäuschter Mann, der den Regenbogen nachgefolgt ist und wollte das Gold finden und es ihm nicht gelungen. Gott wirkt über Bitten und Verstehen. Petrus, willst du diesen verherrlichten Herrn, willst du Gott in eine Hütte einsperren? Rede doch nicht solchen Unsinn. Aber wie wunderbar, dass er sagte, Herr, so du willst. Der Herr hat nicht mal drauf reagiert. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Der Herr ist weitergegangen. Lass Gott wirken in deinem Leben. Er ist größer, als was dein kleiner Verstand ermessen und erkennen kann. Vernunft muss hier schweigen. Werde zu einem Narr. Werde nichts. Lass deine Klugheit dahin fahren. Und lass Gott Gott sein und wirken, wie er will. Und wenn es genau dagegen geht, wofür du gebetet hast, er hat etwas Besseres im Sinn. Er hat etwas Höheres auf dem Plan, als woran du denken kannst. Lass Gott wirken, sonst wirst du beschämt dastehen. Jesus leuchtet wie die Sonne, seine Kleidung strahlt weiß wie das Licht. Und Petrus will ihn in eine dunkle Hütte einsperren. Dadurch, wiederhole ich, hat Petrus und seine Schwäche offenbart, gleichzeitig seine Unwissenheit, seine Unkenntnis und seine Beschränktheit. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich sage. Gott ist ein großer Gott. Dein kleines, nichtiges Leben, Verstand und Sinne, dein Herzensbegehren, dein heißes Flehen, kann nur den Saum seines Kleides anrühren. Er ist viel größer. Hindere ihn nicht. Steh nicht im Wege. Sondern liefere ihm dein Leben ganz aus und sag, mach mit mir, was du willst, Herr. Du und du allein sollst der Führer sein in meinem Leben. Da ist mehr auf dem Spiel als nur dein kleines Königreich. Da ist mehr auf dem Spiel. Die Welt ist etwas größer als nur dein Vaterland und dein eigenes Volk. Das reicht viel weiter. Stoppe Gott nicht. Er weiß dich als der Allmächtige. Die Sonne, die erhält die ganze Welt. Und dann wollen wir ihn einsperren. Wie einen kleinen Vogel in einen Käfig, der für uns singen soll. Gott ist größer als das. Lass ihn nicht ein kleiner Vogel sein. Wenn du einen Vogel hast, hast du was anderes. Dann hast du einen Vogel. In Afrika verstehen wir das, wenn man sagt, der hat einen Vogel. Aber Jesus ist nicht dein Vogel. Er ist dein Gott. Du kannst nur liegen, ihn anbeten. Du kannst nur darauf horchen, was er gebietet und was er dir sagt. Er hat nicht gesagt, Petrus, seine gute Idee, ich brauche eine Hütte. Nein, er hat gar nicht darauf reagiert. Und wenn Gott sich nicht damit beschäftigt und nichts darüber sagt, lass fahren, dann weißt du hast Unsinn gesprochen. Und dann plötzlich überschattete sie eine Wolke. Eine lichte Wolke. Plötzlich kam eine Wolke. Eine Wolke in der Bibel ist ein Bild der göttlichen Gegenwart. Schon im Alten Testament gab es eine Wolke. Denk daran, an Berg Zion, da war eine Wolke, aber ganz anderes wie diese. Dieses war eine lichte Wolke. Was bedeutet eine lichte Wolke? Lutherbibel, Elbefelde, eine lichte Wolke. Im Griechischen heißt es eine hell leuchtende Wolke. Eine hell leuchtende Wolke. Im Alten Testament war es eine dicke, dunkle Wolke auf dem Berg Sinai. Da hat es geblitzt, gedonnert. Da brannte das Feuer. Und vom großen Feuer war es eine dunkle Wolke, die noch mehr zur Dunkelheit geführt hat. Und das ganze Volk zitterte und erbebte. Und Moses sprach zu Gott, und Gott antwortete ihm laut, dass das ganze israelitische Heer das ganze Volk es hörte. Hat Gott den Mose die 10 Gebote gegeben? Und das Reden Gottes von Himmel her aus der dunklen, dichten Wolke, wo es blitzte und donnerte, hat Gott sein Siegel auf die 10 Gebote gesetzt. Seine göttliche Autorität. War eine dunkle Wolke. Aber hier auf diesem hohen Berg, der Verklärung, war es nicht eine dicke, dunkle Wolke, sondern eine hellleuchtende Wolke. Wie wunderbar, eine strahlende Wolke. Und Gott sprach aus dieser Wolke. Und sie hörten das Reden Gottes. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und sie fielen auf den Boden, als sie die Stimme Gottes hörten, aus dieser Wolke. Da hat Gott die Worte Jesu bestätigt, den Siegel der göttlichen Autorität auf die Worte Jesu gesetzt, für alle Welt. Und welch ein Narr ist der in dieser Welt, bei dem die Worte Jesus nicht gelten. Von A bis Z. Welch ein großer Narr und Esel ist der sich nicht zu den Worten Jesu bekennt und nicht dementsprechend lebt und bei dem die Worte Jesu nicht ausschlaggebend sind, das A und das O. Und jemand anders noch mitsprechen muss, die Frau oder das Kind oder der Vater oder die Mutter oder der Mann. Es geht nur um eines in deinem Leben. Nicht, was mein lieber Mann sagt, sondern was Jesus sagt. Nicht, was mein liebes Kind sagt, den Augenblick ist auf Irrwegen, sondern das, was Jesus sagt. Und die Stimme kam aus einer hellleuchtenden Wolke. Da haben wir die Wolke im Alten Testament. Da haben wir die Wolke im Neuen Testament. Da wird uns das Heil gebracht. Da hat Gott geredet, hier hat Gott geredet und bekennt sich zu seinem Sohn. Er sagt, an dem ich wohlgefallen habe, hört ihr ihn, hört auf ihn, tut, was er euch sagt. Und damit hat Gott für Zeit und Ewigkeit sich zu den Worten Jesu bekannt und gesagt, das ist göttliche Autorität, das ist A und O, das ist, worum es geht, nichts anderes. Dies ist mein lieber Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören, und dass alle Welt das hören wolle. Auch United Nations, UNO, die ganze Welt, die von einer Familie, einer Religion redet. Gott sagt, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, nicht die anderen Götzen und Götter, nur Jesus allein. Den sollt ihr hören. Heute Abend möchte ich etwas sagen. Und ihr sollt es klar und deutlich hören. Es geht nicht darum, was Elo Stegen euch sagt. Und dass ihr auf ihn hört. Ich sage euch heute Abend. Den sollt ihr hören. Der verherrlicht ist auf dem Berge. Jesus Christus. Den sollt ihr hören. Was Jesus sagt, ist von größter Wichtigkeit. Sage nicht, was sagt Elo Stegen. Ich möchte mal hören, was der sagt. Wisst ihr, was ich in der Seelsorge sage, wenn ein Mensch zu mir kommt? Dann sage ich, was hat der Herr dir gesagt? Er hat mir nichts gesagt, darum komme ich zu dir. Dann sage ich, dann geh zurück, schließ dein Kämmerlein und lass ihn zu dir reden. Wenn er zu dir geredet hat, dann kannst du kommen und dann prüfen wir, ob es Jesus war oder nicht. Auf Jesus sollst du hören. Es geht um Jesu Worte. Petrus war schon ein alter Mann. Er hat seinen letzten Brief geschrieben. Er sagt, er wusste, die Zeit ist bald da, seines Heimgehens. Aber er konnte es nicht vergessen. Das Erlebnis auf dem Berg. Der Herr hat es ihnen ja verboten und hat gesagt, sagt es keinem, was ihr hier gesehen habt. Sagt es keinem, was ihr hier gehört habt. Redet mit keinem, dass Mose und Elia da waren. Und diese hell leuchtende Worte, bis ich gestorben bin und auferstanden bin, dann könnt ihr es erzählen. Und am Schluss seines Lebens berichtete Petrus uns davon. Hört mal, was er sagt. Ich werde euch nicht sagen, wo es ist. Das könnt ihr nachher in eure Bibel aufsuchen. Hört nur da, was er sagt. Denn wir sind nicht mit klugen Fabeln, gefolgt, da wir euch kundgetan haben, die Kraft und Zukunft unseres Herrn Jesu Christi, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Hat sie selber gesehen auf dem Berg. Da er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm geschah von der großen Herrlichkeit. Hört genau zu. Hier beschreibt Petrus, was er auf dem Berg erlebt hat. Ihm geschah von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel geschehen, da wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Das sind Erlebnisse, die einen tiefen Eindruck machen auf Menschen. Und wenn es in seinen jungen Tagen war, bleiben sie dort wie ein Siegel bis zum Lebensende. Kennst du solche Erfahrungen in deinem Leben? Oder ist dein Christentum auf Sand gebaut, dass man auswischen kann? Können die Ströme kommen und alles hinwegwaschen? Man fragt sich oft, wenn man Menschen sieht, die den rechten Weg verlassen, wie ist solches möglich? Das sollte ja tief eingraviert sein in eurem Leben. Tiefer gehen als irgendetwas anderes. Das sollte es um Jesu gehen. Wie kann man den Herrn verlassen und die Welt lieb haben? Wie kann man erklären, dass ein Demos die Welt lieb gewinnt? Ja, heute sagen die Christen, das sagt Paulus. Ich will mal zu dem Demos gehen und von ihm hören, was er sagt. Und denn du dumme und unweise Mann, Rest deines Lebens hältst du dich daran, was Demos sagt und verdammst den Paulus. Kannst du nur in deiner Unkunst und Unwissenheit tun. Schau doch den Demas an. Was für Frucht bringt der? Was für ein Mann ist der? Und schau dich den Paulus an. Hast du keine Unterscheidung? Und Petrus sagt, Menschen, wir haben und sind nicht klugen Fabeln gefolgt, die wir euch kundgetan haben, die Kraft und Zukunft unseres Herrn Jesu Christi,
Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Er redet nicht vom Hörensagen.
Sagt da, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis. Da hat Jesus Ehre und Preis von Gott empfangen. Durch eine Stimme, die zu ihm geschah in der großen Herrlichkeit, dass dies Wolke hell strahlte und leuchtete. Nicht nur seine Kleidung, sogar die Wolke. Und er sagt, auf dem heiligen Berge. Da war der Berg ein heiliger Berg. Und vielleicht ist die Bergstätte heute noch ein heiliger Berg. Wie bei dem Mose, ziehe deine Schuhe aus, denn die Stätte, wo du stehst, ist heilig. Wenn Gott wirkt, dann ist man sich seiner Heiligkeit bewusst. Und die Stätte. Und sogar, wenn es ein Kuhstall ist, heiliger Boden. Die Stimme, die zu ihm geschah von der großen Herrlichkeit, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Darf ich nur etwas jetzt sagen? Hast du wohlgefallen an Jesus Christus? Oder ist da jemand anderes oder ein anderes Wesen, an dem du wohlgefallen hast? Gestern sagten wir, ein Sohn ist uns gegeben. Hast du an diesen Sohn wohlgefallen? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel geschehen. Hast du schon mal die Stimme gehört? Ich sagte leider bei einigen jungen Männern, die hören sie einmal und dann nie wieder. Die sollen wir immer hören. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das sollte das Kostbarste sein in unserem Leben. Das sollte unser Himmel sein. Ein Vorgeschmack des Himmels. Wann hat Jesus zuletzt zu dir geredet? Wann? Wenn deine Frau so lange zuletzt zu dir geredet hat, wäre schlimm. Meine Schwägerin ist hier. Die Frenzi ist jetzt weg, nicht? Ist heute weg. Das ist ihre Schwiegertochter, eine Schweizerin. Sie hat neulich übers Radio gesprochen und da hörte ich zu. Da sagt sie, nun musst du deine Ohren zumachen, dass du nicht stolz wirst. Da sagt sie, sie hat was verbrochen. Das darf man nicht im Radio sagen. Es ist gegen das Gesetz der Welle. Ich habe die beste Schwiegermutter der Welt. Und das sagte sie hier vor meiner Schwägerin. Ich habe die beste Schwiegermutter der Welt, sagte sie von ihrer Schwiegermutter. Das ist, was sie von ihrer Schwiegermutter denkt. Es gibt vielleicht andere Schwiegertöchter oder Schwiegersöhne, die das Gleiche sagen. Eigentlich sollte jeder Mann, jede Frau von ihrem Mann sagen, ich habe den besten Mann in dieser Welt. Und jeder Mann sollte das von seiner Frau sagen können, ich habe die beste Frau in dieser Welt. Dann würde es aufhören, dass Frauen nach anderen Menschen, Männer schauen und hoffen und beten, dass sie bald sterben, dass sie jemand anders heiraten können. Da zeigt die Nase nicht in der rechten Richtung, sondern nach hinten. Ein Zauberer in Norddeutschland, der starb. Und sie sagten, als sie seinen Sarg öffneten, schaute sein Angesicht nach unten und nicht nach oben, aber die Brust nach oben. Da hat jemand sein Genick gebrochen.
Einige Menschen, ich brauche euch den Namen nicht zu sagen. Die Eisenbahn war sehr oft vollgeladen von all den Menschen, die zu den Zauberern gingen. Den Schäfe. Einige wissen vielleicht jetzt, was der, wie heißt es, war. Und sie sagten, als sie den Sarg öffneten, seine Leiche, Brust nach oben, Nase nach unten. Und so sind die Frauen und so sind die Männer, die ihren Partner lebendig begraben. Wenn er gestorben ist, kannst du eine andere heiraten. Aber begrabe deinen Partner nicht lebendig. Seine schwere Sünde. Du bist ein Mörder. Begrabst einen Menschen, wenn er noch lebt. Haben wir in Afrika erlebt. Als die Menschen, die Terroristen und so weiter gekämpft haben, haben die Polizisten lebendig begraben. Sagen, es ist schrecklich solches. Und heute in aller Welt geschieht es, dass der Mensch seinen Partner begräbt. Er lebt noch. Und du beerdigst ihn schon. Das darf nicht geschehen. Und das wird nicht geschehen, wenn dein Verhältnis zu Gott recht ist und zu deinem Mitmenschen. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater im Himmel konnte nicht mehr schweigen, rief vom Himmel heraus, herunter durch die Wolke. Auf den sollt ihr hören. Das sollte wie Instinkt sein in unserem Leben, dass keiner uns sagt, dass man sagt, ja, liebe Frau, du sagst so, aber bei mir gilt, was Jesus sagt. Lieber Mann, du bist mein Mann, du bist mein Haupt, aber Jesus allein. Und denn in Verbindung sein. Unser Bruder von den Niederlanden hatte hier darüber geredet, war ein Ehepaar, lebten wie Katze und Hund zusammen. Wer nun die Katze war, weiß ich nicht, und wer der Hund war, eine von beiden. Ein Katz- und Hund-Verhältnis. Und die sprachen nicht mehr miteinander. Und dann, wenn der eine dem anderen was sagen wollte, hat den Kugelschreiber genommen und geschrieben und ihr ein Papier gereicht. Das war die einzige Kommunikation, Verbindung zwischen diesen beiden. Und wenn dem was sagen sollte, auch wieder geschrieben. Warum habt ihr überhaupt geheiratet? Hatten eure Eltern euch nicht vielleicht gesteuert? Aber dann, wenn man von der Insekte gebissen ist, hört man nach keinem. Was Eltern sagen oder nicht, das gilt nicht. Und das war aber nun dahin. Und nur so waren sie in Verbindung. Und eines Nachts, da sagte der Mann, ihr müsst mir helfen. Meine Schwägerin hat es mir erzählt, die gute Schwiegermutter. So sagt Franzi. Ich hab's nicht gesagt, sie hat's gesagt. Hat er denn geschrieben, ich muss morgen früh aufstehen? Wie spät? Um 7 Uhr. Es war sicher im Winter, wenn die Sonne spät aufgeht. Um 7 Uhr muss ich aufstehen. Aber der Wecke war bei der Frau, an der Frauenseite. Nun sagt er, bitte wecke mich morgen früh um 7 Uhr, weil ich muss schnell fort, hat er geschrieben, ihr gegeben. Nächsten Morgen, 8:30 wird er wach. Mann, schon 8:30, warum hast du mich nicht geweckt? Springt aus dem Bett, schon zu spät. Und da sieht er neben sein, wie nennt man das, der kleine Tisch neben Bett, da ein Schreiben. Es ist schon bald 7 Uhr, du musst aufstehen. Und der dumme Mann ist nicht aufgestanden. Der hat es doch niedergeschrieben. Er muss aufstehen. Nun, das war ein dummes Ehepaar. Aber vielleicht bist du ein dummer Christ. Wann hast du zuletzt mit Jesus gesprochen? Und wann hat er zuletzt mit dir gesprochen? Die Stimme vom Himmel sagte, es ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Wann hast du ihn zuletzt gehört? Wann? Ist dein Verhältnis vielleicht so, wie das Ehepaar war, dass ihr nicht zusammen redet? Er hat geschrieben, die Bibel. Petrus sagt hier, wir haben keine Fabeln, sind keine Fabeln gefolgt. Wir haben die Stimme selbst gehört, die geschehen ist, als wir waren auf dem heiligen Berge. Nun hör mal, wie er weiterfährt. Und wir haben desto feste das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wir sollen auf die Stimme achten. Du brauchst nun nicht wie ein Blöder auf den höchsten Berg hier zu steigen, sondern hier ist das Wort. Er redet zu dir in diesem Wort. Dies sind keine Fabeln. Dies sind keine Munchausen-Geschichten. Dies sind Worte Gottes. Wir haben das feste prophetische Wort. Und ihr tut gut, wenn ihr darauf achtet. Also, wenn ein Mensch mir sagt, Gott hat zu mir geredet, gut, was hat er gesagt? Und dann prüfen wir, ob es übereinstimmt mit der Bibel. Und was nicht übereinstimmt mit der Bibel, werfet von euch in den Korb, ins Feuer. Und alle mein Reden, nimmt die Bibel und prüft es. Stimmt es überein mit der Bibel? Wenn es tut, halte dich daran, denn du hältst dich an Gottes Wort. Wenn nicht, werf es ins Feuer. Ich habe einigen Menschen in Afrika gesagt, ihr folgt nicht Jesus, ihr folgt einen Menschen. Ist ja klar und offensichtlich. Ihr folgt nicht den Herrn Jesus, ihr folgt euren Bruder. Ihr folgt eurer eigenen Familie. Wie weiß ich das? Ich brauche nur dieses Buch zu nehmen und dann sehe ich, dass sie nicht nach diesem Buch handeln. Nun, wie handelst du? Wenn du betest, dann sag, Herr, Vater im Himmel, lass mich leben, dir ein wohlgefälliges Leben, dass du auch dich über mich freuen kannst. Dass du auch von mir sagen kannst, du bist mein lieber Sohn. Dass dein Wohlgefallen auch auf mich ruhen kann. Herr Jesus, bewirke das in meinem Leben. Und wie wird das geschehen? Dass wir mit allem total Abbruch machen und brechen. Und nur was Gott sagt, dass wir uns daran halten. Was Gott sagt, nicht unsere Kirche. Nicht unsere Gemeinschaft, nicht unsere Freunde, und seien es unsere besten Freunde, wir werden uns eines Tages schämen. Sondern was Gottes Wort sagt, den sollt ihr hören. Gesegnet ist der darauf Acht gibt, was Jesus ihm sagt, durch sein Heiligwort. Und Petrus als älterer Mann oder alter Mann, bezeugt, was er da auf dem Berg erlebt hat. Das konnte er nicht vergessen. Hat einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Und er war dem Herrn treu bis ans Kreuz. Weil Petrus gekreuzigt ist. Und als sie ihn kreuzigten, da sagte er, ich habe es nicht verdient. Ich bin es nicht wert, dass ihr mich kreuzigt, wie Jesus gekreuzigt ist. Kreuzigt mich mit meinem Kopf nach unten. Durch die Gnade Gottes ist er ein Mann geworden. Und so ist er gestorben. Solche Männer gibt es im Himmel. Wer möchte mit denen nicht einmal Gemeinschaft haben und um Jesus sich versammeln und den Herrn anbeten? Mögen wir diese Menschenvorbild folgen. Paulus sagt, folgt mir nach, so wie ich Christus folge. Petrus redet von dem großen Hirten und sagt, wir sind die kleinen Hirten. Es ist gut, hier zu sein, sagte er. Und als sie ihn kreuzigten, hat er wohl auch gesagt, es ist gut, hier zu sein. Aber nicht so, nicht mit dem Kopf nach oben, mit dem Kopf nach unten. Er hat nicht gemurrt, er hat nicht geklagt, er hat nicht gesagt, dies ist aber schwer. Für ihn war das ein Vorrecht. Wenn wir mit Jesu leiden, werden wir mit ihm regieren. Das wird Herrlichkeit sein. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein heiliges Wort. Wir danken dir für das Erlebnis, das die drei hatten mit dir auf den Berg der Verklärung. Wir können den Petrus gut verstehen, dass vor kurz vor seinem Tode er sagte, das können wir nicht vergessen. Das kann ich nicht vergessen. Wir sind keine Fabeln gefolgt. Nicht leeres Geschwätz und Vogelgeschrei. Wir haben seine Stimme gehört, die vom Himmel herabkam. Wenn es hier Menschen gibt heute Abend, jung oder alt, die noch nie die Stimme aus dem Himmel gehört haben, schenkt doch her, dass sie sie endlich hören, dass sie einschlägt wie ein Blitz in ihrem Leben. Und dass von dem Zeitpunkt an nichts anderes gilt, als nur auf den sollt ihr hören, auf den müssen wir hören. Amen.